Und zwar den ganzen Psalm 69. Die Predigt bezieht sich nachher auf einige Verse aus Lukas Kapitel 1, aber wir hören hinführend dazu Psalm 69, die Verse 1 bis 37. Dem Chorleiter nach Lilien von David. Rette mich, Gott, denn Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut schwemmt mich fort. Ich bin müde von meinem Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen vergehen vom Harren auf meinen Gott. Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne Ursache hassen. Mächtig sind, die mich verderben wollen. Meine Feinde sind sie ohne Grund. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich dann erstatten. Du, o Gott, hast meine Torheit erkannt und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Lass nicht durch mich beschämt werden, die auf dich hoffen, Herr, Herr der Herrscher. Lass nicht an mir zu Schanden werden, die dich suchen, Gott Israels. Denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Antlitz. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Als ich weinte und meine Seele fastete, da wurde es mir zu Schmähungen. Als ich mich in Sacktuch kleidete, da wurde ich ihnen zum Sprichwort. Die im Tor sitzen, reden über mich und auch die Spottlieder der Zeche. Ich aber richte mein Gebet an dich, Herr, zur Zeit des Wohlgefallens. O Gott, nach der Größe deiner Gnade, erhöre mich durch die Treue deiner Hilfe. Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich gerettet werden von denen, die mich hassen, und aus den Wassertiefen. Lass die Flut der Wasser mich nicht fortschwemmen und die Tiefe mich nicht verschlingen, und lass die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. Erhöre mich, Herr, denn gut ist deine Gnade. Wende dich zu mir nach der Größe deiner Erbarmungen und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin bedrängt. Erhöre mich eilends. Nahe dich meiner Seele, erlöse sie, erlöse mich um meiner Feinde willen. Du hast meine Schmähung erkannt und meine Schmach und meine Schande, vor dir sind alle meine Bedränge. Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. Und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Und sie gaben mir zur Speise Gift, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Es werde ihr Tisch vor ihnen zur Falle und den Sorglosen zum Fallstrick. Lass dunkel werden ihre Augen, dass sie nicht sehen, und lass beständig ihre Hüften wanken. Schütte über sie aus deine Verwünschung, und deines Zornes Glut soll sie erreichen. Verödet sei ihr Lagerplatz, in ihren Zelten sei kein Bewohner. Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und vom Schmerz deiner Verwundeten erzählen sie. Füge Schuld zu ihrer Schuld, und lass sie nicht hineinkommen in deine Gerechtigkeit. Sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Ich aber bin elend, und mir ist wehe. Deine Rettung, o Gott, bringe mich in Sicherheit. Loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Dank, denn es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Stier, ein Opferstier mit Hörnern und gespaltenen Hufen. Die Sanftmütigen haben es gesehen, sie werden sich freuen. Die ihr Gott sucht, euer Herz soll leben. Denn der Herr hört auf die Armen und seine Gefangenen verachtet er nicht. Ihn sollen loben Himmel und Erde, die Meere und alles, was in ihnen wimmelt. Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen, und sie werden dort wohnen und es besitzen. Die Nachkommen seiner Knechte werden es erben, und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen. Soweit Gottes Wort.
In dieser Adventszeit, die heute beginnt, wird es eine kleine Predigtfolge geben. An jedem Adventssonntag geht es um eine Person aus der Weihnachtsgeschichte. Dabei geht es aber um Personen, die eher am Rande stehen. Das große Thema während diesen vier Sonntagen wird sein: Jesus kommt wieder. Und das genau macht Advent aus. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Und die Personen aus der Weihnachtsgeschichte können uns da eine Anregung sein, wie wir mit dieser Erwartung umgehen. Dabei geht es um Elisabeth, Josef, Herodes und zum Schluss um Simeon und Hanna. In der heutigen Predigt werden wir sehen, welche Auswirkungen die Ankunft Jesu auf das Leben von Elisabeth hatte. Und das Thema für heute lautet: Jesus kommt wieder und nimmt unsere Schande. Der Text dazu steht in Lukas 1, die Verse 24 und 25. Lukas 1, 24 und 25. Wir hören jetzt diesen Text im Kontext, nämlich ab Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass sie nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Soweit das Wort Gottes. Vielleicht denkst du jetzt, dieses Muster, das kenne ich bereits. Eine Frau ist unfruchtbar, im besten Fall ist sie auch noch betagt, dann kommt Gott und sie kann tatsächlich ein Kind gebären. Diese Geschichten hatten wir doch schon bei Sarah, bei Rahel, bei Hannah und so weiter. Hat Gott denn nichts Neues im Petto? Doch lassen wir uns ein auf diese kurze und bekannte Geschichte. Ich lese noch einmal den Predigttext, die Verse 24 und 25. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Uns wird ein Ehepaar geschildert, welche eine namhafte Herkunft hat und ein vorbildliches Leben führt. Beide haben den ersten Hohepriester zum Vorfahren, nämlich Aaron. Doch nicht nur mit diesen Äußerlichkeiten glänzte dieses Paar, sie waren beide fromm. Es wird ausdrücklich gesagt, dass auch Elisabeth fromm war. Auch wenn sie nicht im Rampenlicht stand, nicht im Tempel diente, so glaubte sie doch ganz aufrichtig an Gott und führte das geistliche Leben. Man könnte sagen, Elisabeth war eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ja, Elisabeth trägt sogar den Namen der Frau Aarons. Die Frau von Aaron hieß Elisheba auf Hebräisch. Elisheba bedeutet: Gott ist Vollkommenheit. Ist das nicht eine starke Bedeutung? Gott ist Vollkommenheit. Doch so schön dieser Name auch klingt und so machtvoll seine Bedeutung auch ist, bei Elisabeth zeichnet sich diese Vollkommenheit Gottes gerade nicht ab. Sie hat keine Kinder. Elisabeth hat diese Tatsache nicht einfach weggesteckt. Sie litt darunter. Sie bezeichnet es als Schande vor den Menschen. Genau das, worin der Segen Gottes sich auf besondere Weise zeigt, bleibt ihr verwehrt. Sie kann keine Kinder empfangen. Wird sich ihr Name doch als falsch herausstellen? Ist Gott tatsächlich so vollkommen? Was kann Elisabeth Gott noch geben? Sie ist ja fromm. Oder verbirgt sich in ihr vielleicht eine unbereinigte Sünde? Ich denke, dass Elisabeth sehr gut mit dem Beter aus Psalm 69 beten kann. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinem Gott. Die Geschichte von Elisabeth zeigt uns aber, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Leben von Elisabeth und ihrer Kinderlosigkeit. Es ist keine Strafe Gottes an sie. Es ist aber auch kein böses Spielchen des Teufels, um ihren Glauben zu testen. Es ist der Wille Gottes, dass sie unfruchtbar ist. Und dieser Wille Gottes sah vor, dass Elisabeth im hohen Alter ein Kind gebären sollte. Mit einer aufwendigen Erscheinung, wie wir sie soeben gehört haben, verkündet der Engel diese Botschaft. Und dann heißt es, nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Lukas bleibt hier in seinem Bericht ganz auf dem Boden der Wirklichkeit. Kein Wort von einem Wunder. Es steht auch nichts geschrieben, dass Gott auf besondere Weise eingegriffen hat. Es steht einfach da, sie wurde schwanger. Als ob es das Normalste in der Welt war. Und doch zeigen die Umstände, dass es nur Gott gewesen sein kann, der hier an diesem Ehepaar gehandelt hat. Doch was Elisabeth dann machte, ist verwunderlich. Sie hielt sich 5 Monate verborgen. Aus dem Hause Zacharias dringt kein Wörtchen an die Öffentlichkeit. Er ist stumm und sie bleibt zu Hause. Vielleicht haben sich die Nachbarn gefragt, was geht da vor? Und es drängt sich die Frage auf, warum tut Elisabeth das? Warum bleibt sie zu Hause 5 Monate lang? Auf diese Frage bekommen wir im Text keine direkte Antworten. Aber es gibt Hinweise und 2 davon möchte ich heute erwähnen. Der erste Hinweis ist der Vers 24. Man kann diesen Vers auch wie folgt übersetzen. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen, indem sie sprach. Es ist das kleine Wörtchen in dem statt und. Das Sprechen bezieht sich also auf das Verborgenhalten. Das, was Elisabeth sagt, folgt also nicht zwingend erst nach den 5 Monaten, sondern kann auch der Grund ihrer Zurückgezogenheit sein. Dann würde es bedeuten, dass sie in dieser Zeit der Stille über Gottes Handeln staunt und sich daran freut, indem sie sagt, Vers 25, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Der 2. Hinweis ist der Vers 26. Dort steht, und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Der 6. Monat bezieht sich auf die Schwangerschaft von Elisabeth. Es ist also Gott, der dieses Schweigen bricht. Gott selbst bringt es an die Öffentlichkeit, was er an Elisabeth getan hat. Elisabeth zieht sich zurück, um zu sehen und zu staunen, wie Gott handelt. Haben wir die Ruhe, innezuhalten und auf Gott zu schauen? Ganz sicher konnte Elisabeth nicht verstehen, warum Gott ihr Gebet über so viele Jahre nicht erhörte. Sehen wir Gottes Handeln in unserem Leben? Vielleicht denken wir in erster Linie an ein wundersames Eingreifen Gottes, wo er eine schlechte Situation in etwas Gutes verwandelt. Dieses Eingreifen Gottes gibt es ganz sicher. Aber vielleicht verläuft unser Leben auch ganz normal und unauffällig. Sehen wir in dieser Normalität des Alltags auch Gottes Handeln? Ist es nicht Gott, der uns jeden Morgen neu weckt? Ist es nicht Gott, der unserem Herzen den Puls gibt? Oder unser Leben ist gerade von einer sehr schweren Situation geprägt und ein wunderbares Eingreifen Gottes ist nicht zu sehen. Ist es dann nicht Gott, der uns hält? Oder sogar Gott, der diese Schwierigkeiten in meinem Leben beabsichtigt hat? Nun kommen wir zur Aussage von Elisabeth in Vers 25. Sie sagt: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Elisabeth beschreibt das Eingreifen Gottes als einen Blick Gottes. Gott hat sie angesehen. Als Zacharias zuvor den Engel sieht, erschrickt er und hat Angst. Doch jetzt, wo Gott Elisabeth ansieht, kommt die Hilfe. Immer wieder sagt Gott, dass niemand ihn sehen kann, ohne zu sterben. So sagt Gott auch zu Mose in 2. Mose 33, Vers 20: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Selbst der Anblick eines Engels Gottes ist für den Menschen erschreckend. Doch wenn Gott den Menschen ansieht, dann geschieht Heilung und Vergebung. Wir als Menschen sind darauf angewiesen, dass Gott uns ansieht. Wenn Gott uns ansieht, dann ist Rettung in Sicht. Gott naht sich Elisabeth ganz persönlich und hilft ihr. Die Aussage von Elisabeth ähnelt der Aussage Rahels. Auch Rahel war unfruchtbar und sie wünschte sich, ein Kind zu gebären. Als sie ihren ersten Sohn geboren hat, sagt Rahel: Gott hat meine Schmach von mir genommen. Die Aussage Elisabeths erinnert auch an Sarah, als sie Isaak geboren hat. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zu diesen Frauen. Sarah und Rahel sagten dies nach der Geburt. Und Elisabeth? Sie sagt es vor der Geburt, während der Schwangerschaft. Das Kind ist noch nicht geboren, Und schon sagt sie, so hat der Herr an mir gehandelt. Gott hat mit der Schwangerschaft noch nur den ersten Teil seiner Verheißung erfüllt. Aber Elisabeth hat keine Zweifel daran, dass Gott die ganze Verheißung erfüllen wird. Der Sohn wird zur Welt gekommen. Der Sohn wird zur Welt kommen. Und dieser Sohn wird einen besonderen Auftrag von Gott erhalten. Elisabeths Aussage ist also geprägt von einem tiefen Glauben und der Gewissheit, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Rein äußerlich gesehen hat sie noch kein Kind. Sie ist noch keine Mutter, die ihr Kind im Arm halten kann. Und doch kann sie sagen, Gott hat bereits alles getan, um die Schmach von mir zu nehmen. Diese Zuversicht erfüllt sie mit Freude. In dieser Aussage bringt sie aber auch zum Ausdruck, dass die Kinderlosigkeit für sie eine Last war. Das Wort kann mit Schmach oder Schande übersetzt werden. In dieser Form wird es im Neuen Testament nur an dieser Stelle verwendet. Im Alten Testament kommt die hebräische Entsprechung aber viel häufiger vor, besonders auch in den Psalmen. Immer wieder bringen die Beter ihre Klagen vor Gott und beschreiben ihre Situation als Schmach oder als Schande. So auch der Beter aus Psalm 69, Vers 19 bis 21. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Erlöse mich um meiner Feinde willen. Du kennst meine Schmach, meine Schande und Scham. Meine Widersacher sind dir alle vor Augen. Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. Und ich warte auf Tröster, aber ich finde keine. Der Beter fühlt sich von Gott verlassen. Die Schmach besteht darin, dass die Situation unerträglich ist. Die Schmach besteht aber auch darin, dass Gott nicht zu handeln scheint. Gott scheint ganz fern zu sein. So hat Elisabeth es auch empfunden. Sie haben als Ehepaar gebetet, aber Gott hat nicht geantwortet. Doch nun greift Gott ein. Er hat alles getan, um diese Schande von Elisabeth zu nehmen. Ich meine, dass Elisabeth hier zwei Dinge im Blick hat. Zum einen das Kind, das in ihr heranwächst. Durch dieses Kind wird die Schande von ihr genommen, weil sie dann nicht mehr die Unfruchtbare ist. Die Nachbarn haben keinen Grund mehr zu spotten. Aber zum anderen hatte der Engel zu Zacharias gesagt, der Sohn wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Ihr Sohn wird also der Vorläufer des Messias sein. Als Maria einige Zeit später dann zu Elisabeth kommt, dann sagt Elisabeth zu ihr, und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth ist die erste Person, von der uns die Bibel berichtet, die Jesus als Gott bezeichnet. Nämlich schon dann, als er noch nur im Leib der Maria war. Elisabeth erkennt, Gott ist nicht nur ganz persönlich zu mir gekommen, um mir zu helfen. Gott selbst kommt auf die Erde, um für die ganze Menschheit Rettung zu bringen. Paulus zitiert in Römer 15, Vers 3 auch den Psalm 69. Römer 15, Vers 3. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht im Psalm 69, Vers 10, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus trägt unsere Schande. Zum einen ist damit unsere Schuld gemeint. Aber die Verheißung Jesu ist noch viel umfassender. Er bringt Armen das Evangelium. Er bringt Gefangenen die Freiheit und den Kranken Heilung. Nun kann man sich fragen, hat sich diese Verheißung mit Jesus tatsächlich erfüllt? Ist die Welt wirklich so heil geworden mit Jesus? Die Evangelien berichten von vielen Wundern, die Jesus getan hat, wo das Wirklichkeit wurde. Und trotzdem wird es wohl noch Blinde gegeben haben, die nicht sehend wurden. Und trotzdem sehen auch wir heute, dass es auf der Welt noch sehr viel Leid gibt. Lasst uns an dieser Stelle noch einmal zu Elisabeth schauen. Sie sagt nämlich in Bezug auf ihre Situation: Gott hat bereits alles getan, um die Schande von mir zu nehmen. Und das sagt sie, bevor Gott die Schande von ihr genommen hat. Sie war also zuversichtlich, Gott wird es vollbringen. Denn er hat bereits gehandelt. Und genauso können wir es in Bezug auf die Erlösung sagen. Gott hat bereits alles getan, um die Menschen vom Leid zu befreien. Auch wenn wir das noch nicht im vollen Umfang heute sehen. Und wir können zuversichtlich sein, Gott wird dem Leid ein Ende machen. Diese Hoffnung haben wir mit der Wiederkunft Jesu. Jesus Christus kommt wieder. Jesus hat schon die Macht. Entschuldigung. Und er hat bereits gesiegt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er sein Königreich aufrichten. Es ist kein banges Hoffen, dass irgendwann, irgendwie alles wieder gut wird. Nein, es ist die feste Zuversicht, weil dem nichts mehr im Wege steht. Und diese Tatsache, die gibt uns Zuversicht für die Gegenwart. Ich möchte da den Abschluss aus Psalm 69 lesen. Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere mit allem, was sich darin regt. Denn Gott wird Zion helfen und die Städte Judas bauen, dass man dort wohnen und sie besitze. Und die Kinder seiner Knechte werden sie erben. Und die seinen Namen lieben, werden darin bleiben. Ja, diese Tatsache gibt uns Zuversicht für die Gegenwart. Wir haben einen Herrn, der alle Macht hat und der unser Leben lenkt. Alles, was uns geschieht, das kennt Jesus und er lenkt es. Diese Tatsache gibt uns aber auch Zuversicht für die Zukunft. Es wird der Tag kommen, an dem Gott alles vollkommen macht. Und an diesem Tag werden wir erkennen, Gott ist Vollkommenheit, Elisheba. Ich lese zum Abschluss den Vers aus Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich bitte Michael, mit einem Gebet abzuschließen.
Herr Jesus Christus, du kommst wieder. Du wirst dann alles vollkommen machen. Du wirst alle Tränen abtrocknen. Ja, du wirst diese vollkommene Freude und diesen Frieden schenken, nach denen wir uns so sehnen. Wir danken dir, dass du in diesen Wundern, in diesen Zeichen, die uns in der Bibel überliefert sind, angezeigt hast, dass das, was verheißen ist, Wirklichkeit wird. Und so dürfen auch wir vertrauen, dass diese Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind, auf die wir warten, dass sie genauso durch dein Wort erfüllt werden. Dafür danken wir dir und wir preisen dich. In dieser Zeit, wo wir uns jetzt auch besonders mit deiner Ankunft und mit deiner Wiederkunft befassen, mögest du uns neu berühren mit deinem Frieden und trotz Herausforderungen, trotz Probleme und Schwierigkeiten unser Vertrauen auf dich stärken, dass unser Leben ein Zeugnis von deiner Liebe, von deiner Gnade und Gerechtigkeit sein möge. Ein Zeugnis, das die Menschen in unserem Umfeld verstehen. Auf das dein Name, Herr Jesus, verherrlicht werde. Amen.